Ein gestresster Vater hat einen sehr lebhaften Sohn und er wünscht sich, mal wieder mittags 20 Minuten sich aufs Ohr zu schlagen und in Ruhe einfach mal ein bisschen zu entspannen. Und er überlegt sich, wie kann ich meinen Sohn 20 Minuten beschäftigen? Und da fällt sein Blick auf eine Zeitschrift, die auf einem Tisch liegt, da ist eine Landkarte drauf, sehr kompliziertes Bild, viele kleine Sträßchen und Häuser und Symbole. Und er zerreißt dieses Bild in viele Teile und sagt seinem Sohn, du, ich lege mich jetzt hin und während ich mich jetzt hier hinlege, dann klebst du diese Teile wieder zusammen. Und er hofft, dass er mal eine Stunde oder eine halbe Stunde Ruhe hat, um sich auszuruhen. Kaum hat er sich hingelegt, 5 Minuten später kommt der Sohn und zeigt ihm das fertige Bild. Sagt der Vater, sag mal, wie hast du das jetzt hingekriegt? Das ist doch so kompliziert. Ich dachte, das dauert ewig, bis du damit fertig bist. Sagt der Junge, du Papa, dreh mal das Bild um. Und auf der Rückseite war ein einfaches Porträt, ein Bild. Und es war relativ einfach, dieses Bild zusammen zu puzzeln. Und so hat der Junge das gemacht. Was für ein Bild, was für eine Sicht hast du vom christlichen Glauben? Manche Menschen haben so das Bild, es ist unglaublich kompliziert. Es ist auf kleine Sträßchen und Windungen und Kurven und Symbole und es ist, du musst unglaublich viel wissen und es ist echt schwierig, den christlichen Glauben zu verstehen. Aber ich sag dir, heute bist du eingeladen, das Bild einmal umzudrehen und das Porträt anzuschauen, um das es eigentlich geht. Es geht im christlichen Glauben nur und letztlich um dieses Bild von Jesus. Jesus ist das Gesicht Gottes. Jesus ist das Abbild Gottes. Und wenn du ihn siehst, dann hast du alles. Dann hast du alles verstanden. Und wenn du das Bild wirklich anschaust, dann ordnen sich manchmal auch die schwierigen Puzzleteile auf der Rückseite. Manche Fragen klären sich. Nicht alle. Manche Fragen bleiben offen. Aber der Fokus liegt auf diesem Porträt, auf diesem Bild von Jesus. Und ich möchte euch einladen, in dieser Adventszeit wieder diesen Jesus anzuschauen. Auf dem Weg zum Stall wieder dieses Jesusbild in den Blick zu bekommen. Und ich bin davon überzeugt und ich rechne damit, dass auch in diesem Gottesdienst und in dieser Serie, die wir heute beginnen, Gott auch dein Jesusbild wieder neu puzzelt, dass da das eine oder andere Puzzleteil an den richtigen Platz kommt und du diesen Jesus vielleicht wieder ganz neu oder auch zum ersten Mal siehst. Das ist die Chance der Adventszeit, das ist die Gnade der Adventszeit, die uns geschenkt wird, dass wir uns 3, 4 Wochen auf den Weg machen dürfen, um diesem Jesus zu begegnen und in Jesus Christus Gott selbst zu begegnen. Ich möchte heute mit euch so ein bisschen darüber nachdenken, warum wir überhaupt Weihnachten feiern. Und ihr werdet sagen, Christoph, eigentlich blöde Frage. Das weiß doch jedes Kind. An Weihnachten wurde doch Jesus geboren. Und ich sage, ja, natürlich, habt ihr recht. Das weiß ich auch. Aber die Frage zielt in eine andere Richtung. In den ersten 3 Jahrhunderten haben die Christen Weihnachten nicht gefeiert. Es kam erst im 4. Jahrhundert. Und ich möchte heute mit euch darüber nachdenken, wieso die Christen dann irgendwann angefangen haben, Weihnachten zu feiern. Am Anfang war es so, dass das, was Jesus getan hat, sehr viel wichtiger war in den Augen der Christen zunächst mal, als wie er geboren wurde. Er ist am Kreuz gestorben und er ist auferstanden. Das war das zentrale Ereignis des christlichen Glaubens. Wie Jesus geboren wurde, das hat die Menschen gar nicht so sehr interessiert. Man wusste auch kein Datum. Es ist uns ja auch kein Datum überliefert, wann Jesus geboren wurde. Wir wissen nur eins, im Winter war es nicht. Denn normalerweise sind die Schafe in Palästina auf den Weiden zwischen März, April und November. Im Winter nicht. Und es heißt ja im Weihnachtsbericht, dass da Hirten bei den Schafen waren, draußen auf den Feldern. Also das heißt, die ersten Christen haben jetzt sich so gar nicht so sehr bemüht darum, ein Datum zu konservieren. Das war gar nicht so im Fokus. Dass Jesus am Kreuz gestorben ist, da haben wir dieses zentrale Symbol unseres Glaubens, dass er auferstanden ist, das war so wichtig. Und da hatte man ja ein Datum. Das war am jüdischen Passafest. Das musste man gar nicht extra aufschreiben oder irgendwie notieren. Das war am Passafest. Das war ganz klar. Und man hatte ja auch sogar jede Woche ein Fest, das daran erinnert hat. Den Tag des Herrn, später Sonntag genannt, das war der Tag der Auferstehung. Und das hat zunächst einmal gereicht. Aber mit der Zeit ist den Christen immer wichtiger geworden, auch zu überlegen, ja, wenn dieser Jesus wirklich Gott ist, Gott am Kreuz für uns gestorben ist und auferstanden ist, dann ist es doch auch von einer entscheidenden Bedeutung, wann dieser Sohn Gottes in die Welt gekommen ist. Das müssen wir doch feiern. Das ist quasi so eine Rückwärtserinnerung, die dann plötzlich wichtig wird. Ich möchte das mal an einem Beispiel machen. Wenn zwei Menschen sich verlieben und miteinander Freundschaft schließen, miteinander gehen, ein Paar werden, dann reden sie und erinnern sie sich vielleicht auch darüber, du, wann war eigentlich das erste Mal, als wir uns begegnet sind? Oder kannst du dich noch daran erinnern, als der Funke übergesprungen ist? Mein erstes Bild von Annette ist, dass sie so ein wunderschönes Laura Ashley-Kleid anhatte und eine Geige unter dem Arm. Und ich dachte, das ist eine tolle Frau. Kann ich mich noch gut daran erinnern. Aber das Datum weiß ich nicht mehr. Sie hat ein anderes Bild abgespeichert. Eine andere Begebenheit. Bei der Begebenheit, die ich abgespeichert habe, glaube ich, da bin ich ja noch nicht wirklich aufgefallen. Aber so ist es. Ja, im Nachhinein wird etwas ganz bedeutsam. Wow, das muss doch gefeiert werden, als Jesus geboren wurde. Und so hat man sich Gedanken gemacht und natürlich viel gerechnet und dann kommt die Theologie ins Spiel. Und das Erste, was für die Menschen zunächst mal wichtig war, war noch gar nicht so sehr die Geburt, sondern erst mal die Taufe. Und da gab es eine Strömung im vierten Jahrhundert, die gesagt hat, es war eine irrlehrerische Strömung, die gesagt hat, am 6. Dezember, wie das Datum zustande kommt, das sage ich jetzt, das erspare ich euch, am 6. Dezember feiern wir die Taufe von Jesus, weil diese Irrlehre ist davon ausgegangen, dass erst bei der Taufe der göttliche Christus von oben in den Menschen Jesus von Nazareth hineingekommen ist. Also Jesus war ein ganz normaler Mensch, es gab auch keine Inkarnation, aber bei der Taufe ist sozusagen der göttliche Christus von oben in den Menschen Jesus hineingekommen. Da ist der Christus auf der Erde erschienen. Epiphanie. Ja? Und deshalb ist 6. Dezember immer noch Epiphanias. Kommt immer noch von daher, dass diese Strömung das gefeiert hat, dass der göttliche Christus da auf der Erde erschienen ist. Später ist dann auch der Stern und alles Mögliche damit noch verbunden worden. Aber der 6. Dezember war zunächst mal dieses Datum. Die rechtgläubigen Christen, also die nicht diese Irrlehre vertreten haben, die haben dann gesagt, wir müssen das anders machen. Wir feiern die Geburt von Jesus, nicht die Taufe. Und die müssen wir natürlich dann irgendwo anders platzieren. Nicht am 6. Dezember. Was sage ich denn? Entschuldigung. Ja. Danke. Irgendwie, ja. Also 6. Januar natürlich. Ich bin schon in Gedanken jetzt beim 25. Dezember gewesen und habe dann das falsch ausgesprochen. Danke, Elke. 6. Januar ist Epiphanias. Danke. So, die rechtgläubigen Christen haben dann gesagt, wir feiern die Geburt. Und wir müssen das von diesem 6. Dezember abrücken. Wir wollen ja nicht mit diesen Irrlehrern 6. Januar abrücken. Also. Ich glaube, wenn da mal was falsch einprogrammiert ist, ist es schwer, wieder rauszukriegen. Okay. Wir müssen das vom 6. Januar wegkriegen und dann kamen sie auf den 25. Dezember. Das hat zwei Gründe. Das erkläre ich euch jetzt. Zum einen, jetzt muss ich auch mal meine Präsentation da anschalten. Ah, der ist schon da. Zum einen war am 25. Dezember ein heidnisches Fest, das war ein Sonnenfest. Man hat am 25. Dezember im Römischen Reich die Wintersonnenwende gefeiert. Ja, Tag und Nacht gleich lang, ab dem 25. Dezember, so astronomisch ist es der 21., aber damals der 25. Dezember, werden die Nächte wieder kürzer, die Tage werden länger. In der Wintersonnenwende wird das Licht neu geboren. Das wurde gefeiert, das war ein heidnisches Fest. Und da haben die Christen im Römischen Reich gesagt, dieses Fest, das müssen wir strategisch neu besetzen. Das wird umgetauft, dieses Fest. Wir haben ja eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Jetzt versuche ich das mal vorzu. Genau. Wir haben ja eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Unsere Sonne, so wurde gesagt, unsere Sonne ist doch Jesus. Zum Beispiel ausgehend von Malachi 3, Vers 20. Euch aber, die ihr an meinen Namen glaubt, wird aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit. Wir feiern nicht das Wintersonnenwendfest. Wir feiern den Tag, als unsere Sonne in diese Welt gekommen ist. Wir feiern den Tag, als das Licht in diese Welt gekommen ist. Ausgehend, zweite Bibelstelle von Johannes 1, Vers 4, wo Jesus als das Licht der Welt bezeichnet wird. Ich lese es mal vor. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Man hat dann gesagt, wir feiern am 25. Dezember das Geburtsfest von Jesus. Er ist unsere Sonne. Er ist das Licht der Welt. Und man hat dieses Datum strategisch quasi umbesetzt. Ich finde es ganz bemerkenswert, weil das davon auch Zeugnis ablegt, dass Christen Gesellschaft verändern. Dass Christen gestalten, Kultur und Gesellschaft gestalten und sagen, das ist ein Datum, das belegen wir jetzt. Das ist unser Fest. Da feiern wir Jesus als die Sonne, als das Licht der Welt. Ein anderer Grund, warum der 25. Dezember genommen wurde, ist auch interessant. Es gab die Vorstellung, der 25. Dezember ist der erste Tag der Schöpfung. Erschließt sich vielleicht uns jetzt nicht ganz so. Man hat nämlich gesagt, das muss ein Tag sein, an dem Tag und Nacht gleich lang sind. Das heißt nämlich, und es wurde Abend und es wurde Morgen, der erste Tag, man hat es so interpretiert, Tag und Nacht sind gleich lang, also muss der erste Schöpfungstag der 25. Dezember gewesen sein. Und dann war ja klar, Schöpfung, alte Schöpfung, neue Schöpfung. Bei der ersten Schöpfung kommt es physikalische Licht in die Welt und bei der zweiten Schöpfung kommt das wahre Licht Gottes in diese Welt und man hat das quasi dann parallelisiert und gesagt, der 25. Dezember ist der Tag, an dem wir den Anfang der neuen Schöpfung feiern. Also alte Schöpfung und neue Schöpfung werden mit dem Kommen von Jesus Christus verknüpft. Das ist jetzt ein ganz, ganz kleiner, grober Überblick über die Frage, warum feiern Christen überhaupt Weihnachten und warum feiern sie es am 25., also 24. auf den 25. Dezember. Ich möchte noch einen Schritt weitergehen mit euch und noch ein eine weitere Frage im Zusammenhang mit Weihnachten anschauen. Was hat es eigentlich mit dem Weihnachtsbaum auf sich? Ich hatte gehofft, dass er hier schon steht. Meistens haben wir hier so eine ganz prächtige, einen prächtigen Baum, der fast bis an die Decke geht. Er ist noch nicht da, aber ich traue es eurer Einbildungskraft zu, dass ihr euch vorstellen könnt, wie ein Weihnachtsbaum aussieht. Der Weihnachtsbaum ist nicht so alt wie das Weihnachtsfest. Der Weihnachtsbaum ist dann erst im Mittelalter zum Brauch geworden. Die erste Tradition ist in Straßburg im 16. Jahrhundert belegt. Aber auch da ist es so, dass ein ganz tief christlicher Hintergrund dahinter steckt, und den möchte ich noch mit euch anschauen. Wenn der 25. Dezember der erste Tag der neuen Schöpfung ist, dann hat Weihnachten etwas mit dem Paradies zu tun. Dann ist Weihnachten sozusagen der Anfang eines zweiten Paradieses. Kennt ihr diese Strophe? Heut schleust er wieder auf die Tür zum schönen Paradies. Der Cherub steht nicht mehr dafür. Gott sei Lob, Ehr und Preis. Heut schleust er wieder auf die Tür zum schönen Paradies, zum schönen Paradies. Das ist der Hintergrund. Wenn Christus als das Gesicht Gottes in diese Welt kommt, dann ist die Tür zum Paradies wieder offen. Denn Paradies, aus dem die Menschen vertrieben worden sind aufgrund ihrer Sünde, aufgrund ihrer Schuld, Menschen auf der Flucht vor Gott, Menschen, die sich vor Gott versteckt haben, weil sie sich geschämt haben. Und da sind wir jetzt schon ganz dicht beim Weihnachtsbaum. Ihr kennt die Geschichte von den zwei Bäumen. Das Unglück kam zu den Menschen, so lesen wir in Genesis 3, dadurch, dass die Menschen, dass Adam und Eva von dieser Frucht gegessen haben. Wir wissen nicht, was für eine Frucht es ist. Im Lateinischen heißt das Böse Malum, und Malum ist gleichzeitig auch das lateinische Wort für Apfel. Das heißt eine Wortgleichheit. Malum heißt sowohl das Böse als auch Apfel. Und deshalb ist es in der Tradition immer ein Apfel, obwohl in der Bibel gar nicht drin steht, dass es wirklich ein Apfel ist. Also die Menschen werden schuldig, indem sie zu dieser Frucht greifen. Aber da war ja auch noch ein zweiter Baum im Paradies gewesen. Und Gott sagt, diesen Zutritt zum Baum des Lebens, den muss ich den Menschen verwehren, nicht dass die Menschen, jetzt wo sie schuldig geworden sind, auch noch vom Baum des Lebens essen und in ihrem Getrenntsein von Gott ewig leben würden. Das wäre ja furchtbar, wenn Menschen ewig getrennt von Gott leben müssten. Also sagt er, der Zutritt zum Baum des Lebens ist verboten, verstellt. Und genau um diesen Baum des Lebens geht es beim Weihnachtsbaum. Der Weihnachtsbaum symbolisiert diesen Baum des Lebens. Wenn Christus auf die Erde kommt, wenn die neue Schöpfung anbricht, wenn der zweite Adam sozusagen gekommen ist, dann ist die Tür zum Paradies wieder offen und dann ist ein Zugang geschaffen zum Baum des Lebens. Ewiges Leben. Und so spricht die Bibel ja ganz viel davon, dass der, der an Jesus Christus glaubt und sich ihm zuwendet, ewiges Leben hat. Also genau das, was der Baum des Lebens verspricht, echtes, wahres, ewiges Leben. Römer 6, 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, Gottes Gabe aber ist ewiges Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Oder Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Mit Christus hast du Zugang zum Baum des Lebens. Mit Christus bekommst du ewiges Leben. Das ist symbolisiert durch den Weihnachtsbaum. Diese Kugeln, die ihr da dran, die wir dann an den Weihnachtsbaum hängen, also diese Christbaumkugeln, die symbolisieren den Apfel. Ja, das ist nichts anderes als eine ästhetische Umformung oder wie auch immer industriell reproduzierbare leichte Form des Apfels, eine Kunstform. Aber man hat im Mittelalter, als der Weihnachtsbaum aufkam, noch etwas anderes in die Bäume gehängt. Das waren Hostien. Hostien. Aus diesen Hostien wurde unser Weihnachtsgebäck. Die Hostien symbolisieren, dass wir Zugang zum ewigen Leben haben durch Christus. Ich finde das sehr, sehr spannend. Und ich möchte euch ermutigen, Weihnachten mal unter diesem Blickwinkel zu feiern. Weihnachten ist das sinnenfreudigste Fest, das wir Christen kennen. Ganz viel Symbole, ganz viel Lichter, ganz viel Duft, ganz viel Bilder, ein Weihnachtsbaum, Schmuck und so weiter. Und das ist gar nicht, das hat einen tiefen christlichen Hintergrund, auch wenn er uns sich nicht immer erschließt. Und ich möchte euch mal ermutigen in dieser Adventszeit, immer wenn ihr ein Weihnachtsgebäck esst, daran zu denken, was ihr da eigentlich kostet, was ihr da eigentlich schmeckt. Fast was Sakramentales. Ja? Ihr erinnert euch daran, Jesus ist mein Brot des Lebens. Jesus ist mein ewiges Leben. Jesus ist in diese Welt gekommen, um mir wieder Leben zu schenken. Also die Adventszeit bietet unendlich viele Möglichkeiten, im Alltag innezuhalten und uns auf Christus auszurichten, auf Jesus auszurichten. Und wenn ihr euren Christbaum aufstellt und schmückt, dann denkt daran. Weihnachten ist das Fest, das uns sehr stark, am stärksten verbindet mit unseren Sinnen und unserem Glauben. Und das finde ich was Großartiges, weil die erste Schöpfung und die zweite Schöpfung miteinander abgebildet werden und auch erlebbar werden, fühlbar und schmeckbar. Und nichts anderes ist ja auch der Sinn des Abendmahles, dass wir schmecken, dass wir fühlen, dass wir greifen können, dass Jesus zu uns gekommen ist, dass er uns wirklich liebt. Das wollen wir jetzt miteinander feiern. Ich möchte die Musiker schon mal auf die Bühne bitten, aber ich möchte euch noch ein bisschen einladen, noch so eine kleine Adventsmeditation mit mir einzutreten. Einfach mal die Augen zu schließen und euch innerlich auf einen Weg einzulassen. Auf den Weg des Advents, auf den Weg zur Krippe, auf den Weg zu Jesus. Lass dich einfach ein, hör mal ein bisschen in deine Seele hinein. Wie bist du heute Morgen hierher gekommen? Vertrieben aus dem Paradies? Was trennt dich von Gott? Welche Sünde belastet dich? Wo fühlst du dich beschämt, belastet, nackt, schutzlos? Wo versteckst du dich vor Gott? Wo glaubst du, dass dich so keiner mag? Und wo kannst du dich selber nicht ausstehen? Wo fühlst du dich ausgeschlossen? Vom Leben? Vom Glück? Von Gott? Der Baum des Lebens versperrt, weit weg, vertrieben aus dem Paradies? Schau, die Tür geht auf. Gott öffnet den Zugang zum Paradies. Gott kommt und wird greifbar für dich. Gott schenkt sich dir selber in Jesus. Du darfst essen, du darfst eintreten, du darfst nehmen. Der Baum des Lebens ist für dich geschmückt, er ist für dich da. Licht strahlt auf in der Dunkelheit. Tritt herzu. Iss. Trink. Gott schenkt sich dir ganz neu. Gott gönnt dir das Leben. Gott schenkt uns Heilung. Gott nimmt Schuld. Gott heilt Beschämung. Du hast von vielen Früchten genossen, die dir nicht gut taten. Aber heute lädt dich Gott ein, iss von dem, was ich dir schenke. Meine Freude teile ich dir mit. Jesus, wir wollen in dieser Adventszeit dieses Bild wieder neu anschauen. Dieses Jesus-Bild, dein Bild. Und du weißt, wo in unserem Herzen die Puzzleteile durcheinander sind. Du weißt, wo wir jenseits von Eden getriebene Menschen sind, die uns falsche Vorstellungen machen von dir. Du bist gekommen, um uns Leben zu schenken. Du bist auf diese Erde gekommen, um uns Gott zu offenbaren. Um Sünde und Schuld wegzunehmen. Du bist gekommen, um uns an der Hand zu nehmen und ins Paradies zu führen. Wir wollen dir nachlaufen. Wir wollen dir folgen. Wir wollen dir glauben, dir vertrauen. Und wenn wir jetzt eingeladen sind zum Abendmahl, dann wollen wir kommen und im Glauben essen, uns beschenken lassen, uns daran erinnern lassen, ja, uns das gegenwärtig machen in unserem Herzen, wer du bist und was du uns schenkst. Und ich bete darum, dass du all das wegnimmst, was in unserem Herzen hart geworden ist, was bitter geworden ist, hoffnungslos. Du kennst diesen Schmerz, der da ganz tief eingesperrt in unserem Herzen drinsteckt. Du willst dahin. Und ich bete darum, dass du uns neu begegnest, auch jetzt in dieser Abendmahlsfeier. Wir sind eingeladen, dir zu vertrauen, und wir kommen jetzt zu dir an deinen Tisch.